ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast mit Minolpirol. Wir tanken heute voll. Der Exquisit-Podcast beguckt noch einmal mit Ihnen das Tanken in der DDR. Egal ob Diesel oder Gemisch, was kam rein in den Tank? Und wie tankte man überhaupt früher? Daran wollen wir uns heute erinnern, mit Minol und dem Pirol in die weite Welt. Erinnern Sie sich noch, wenn beim Tanken vor Ihnen die Kette zugemacht wurde? Nicht? Dann Glück gehabt. Lange Autoschlangen an den Tankstellen früher. Doch wie war es um das Spritkontingent in der DDR bestellt? Gefühlt war auch der Sprit stets knapp. Und das, obwohl gerade Sachsen die höchste Dichte an Tankstellen in der Republik hatte. Das sagt mein Gast, der Journalist Ulrich Biene. Er hat ein Buch über die Minol-Tankstellen von einst geschrieben.
Ja, wir haben sicherlich um die 1300 Tankstellen gehabt in allen Bezirken. Wobei man sagen muss, die größte Dichte war in Sachsen. Dort haben wir um 1970 rund 475 Tankstellen. Allein im Bezirk Dresden waren es 180. In Leipzig Bezirk hatten wir 188. Und ja, Karl-Marx-Stadt nicht ganz so viele. Also das war schon eine erhebliche Anzahl, wobei alleine in Dresden selber 47 Tankstellen waren, 10% der gesamten sächsischen Tankstellen.
Und was da nicht alles reinkam in den Tank?
Bis in die 70er Jahre der VK 79, dann gab es den VK 88, der entsprach ungefähr dem Normalbenzin heutiger Prägung. VK 92 war schon extra Kraftstoff, der eine höhere Qualität hatte. Und später dann gab es auf den Transitstrecken natürlich auch bei den Intertankstellen auch den klassischen Superkraftstoff, der aber nur mit Westmark bezahlt werden konnte. Und es gab natürlich den Dieselkraftstoff, der ebenfalls vornehmlich dann halt für den Lkw-Verkehr genutzt wurde. Zusätzlich kam natürlich bei Wartburg und Trabant noch das Ölgemisch hinzu. Ja.
Tanken so wie früher. Im letzten Jahr erst feierte Minol den 75. Geburtstag. Wir erinnern uns heute noch einmal an das Tanken, wie es früher war. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger, ich bin heute der Tankwart Ihres Vertrauens. Und jetzt freue ich mich auf das Tanken mit Ihnen. Dann stellen wir uns mal an.
Den Teletipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minol-Pirol. Hier füllt mit Hilfe einer Kanne der Fahrensmann die Schmierölwanne. Das Altöl kann er nicht mehr brauchen und lässt es sich im Sand verlaufen. Wer es so macht und dabei nicht denkt, die Erde mit Devisen tränkt. Denn Altöl kann Minol verwenden. Es ist zu schade zum Verschwenden. Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl ist immer der Minol-Pirol.
Dieses Jahr feiern wir 100 Jahre Tankstellen in Sachsen. 1925 eröffnete in Kamenz die erste Tankstelle im Freistaat. Dabei hatte Sachsen in der DDR die größte Dichte an Tankstellen im Osten. Von der Dorftanke bis zur Transittankstelle gucken wir noch einmal beim Tankwart Ihres Vertrauens vorbei. Globo Autopflege inklusive.
Den Teletipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minol-Pirol. Der neue Wagen soll ja blitzen, wenn wir ins Wochenende flitzen. Doch halt! Nicht so drauf los! Was macht der gute Mann dort bloß? Dem neuen Wagen ist beim Putzen nur Globo-Lackbalsam von Nutzen. Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl ist immer der Minol-Pirol.
Lange Schlangen waren in der DDR nicht ungewöhnlich. Vergessen haben viele jedoch vielleicht, dass das auch beim Tanken so war. Auto an Auto die Dorf- oder Stadtstraße entlang. Manchmal 40, 50 Stück an der gelb-rot leuchtenden Tankstelle. Und dann auch noch dieser Pirol. Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Still, ich glaube, da landet einer.
Den Teletipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minol-Pirol.
Ein toller Vogel und so schlau.
Wer Zweitakt fährt, sein Fahrzeug mit Gemisch ernährt. Nun kann ein guter Motormagen zwar jede Sorte Öl vertragen, doch wird ihm langes Leben winken, bekommt er Hü-Z-Öl zu trinken.
Da freut sich heute noch jeder Naturschützer, wenn er hört, dass ein Singvogel Kraft- und Schmierstoffe zu empfehlen wusste. Diese Gabe ging ihm inzwischen evolutionär verloren. Zu DDR-Zeiten konnte er das noch. Überhaupt waren damals viele Vögel motorisiert oder eben verbrennerfreundlich. Schwalbe, Spatz, Habicht und Sperber, sie alle hatten Lenker und zwei Räder Ihr bester Freund war der Minolpirol.
Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl ist immer der Minolpirol.
Der schützte auch das metallische Gefieder, also die Karosse.
Der neue Wagen soll ja blitzen, wenn wir ins Wochenende flitzen. Doch halt, nicht so drauf los. Was macht der gute Mann dort bloß? Dem neuen Wagen ist beim Putzen nur Globo-Lackbalsam von Nutzen.
Der Minolpirol ist optisch das beflügelte Kind eines sozialistischen Werbestrategen und einer Öl-Benzin-Mischkanne. Zum Beispiel Trabantmotoren mochten diesen Spritcocktail sehr. Öl war überhaupt sehr beliebt.
Hier füllt mit Hilfe einer Kanne der Fahrensmann die Schmierölwanne. Das Altöl kann er nicht mehr brauchen und lässt es sich im Sand verlaufen.
Was der Minolpirol in seinen jungen Jahren natürlich verurteilte. Aus Umweltliebe? Naja, irgendwie schon. Wiederverwertung hat viele Seiten.
Wer so macht und dabei nicht denkt, die Erde mit Devisen drängt. Denn Altöl kann Minol verwenden. Es ist zu schade zum Verschwenden.
Der Minolpirol war einer der Überflieger unter den DDR-Markenbotschaftern, guter Kollege von Lotto Otto und Zero Emmy. Warum er aus Reihen der Vögel keine weiteren Werbestars rekrutieren konnte, bleibt ein Rätsel. Die Deutransgans oder den Duosan-Kormoran hätte ich mir super vorstellen können. So aber blieb sein oktanhaltiges Zwitschern einzigartig.
Den Teletipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minolpirol.
Russensprit und Waschbenzin, in Gärten vergrabene Fässer mit gebunkertem Sprit? Die Geschichte des Tankens in der DDR ist mitunter eine sehr abenteuerliche. Wir stellen uns heute noch einmal an und tanken auf, mit Erinnerungen an das Tanken, wie es früher war. Was kostete es und was hatte es mit diesem Tankwart auf sich? Ein Wesen aus einer anderen Galaxie. Ein Mensch, der für einen tankte und vor Ort abkassierte. Sowas gab es? Mit uns tanken Sie noch einmal auf und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir zapfen heute noch einmal Minolsprit und erinnern uns an das Tanken in der DDR. Von Globo bis Katalyt, von Gemisch bis Minolpirol spreche ich mit dem Journalisten Ulrich Biene. Er befasst sich mit deutsch-deutscher Geschichte und die Tankstellen haben es ihm besonders angetan. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast, Herr Biene.
Ja, hallo Frau Tröger, ich freue mich.
Was hat denn eigentlich Ihre Liebe besonders zu den Tankstellen in der DDR vielleicht auch erweckt damals?
Ja, es sind natürlich Leuchttürme jener Jahrzehnte. Da war immer irgendwie buntes Treiben und es war schon immer was Besonderes, wenn man dorthin fuhr und dieses rege Treiben mit den Autos wahrnehmen konnte, wie der Tankwart umherflitzte und alle bediente und anschließend dann auch Kasse machte. Also schon irgendwie ein spannendes Umfeld, was bis heute fasziniert. Auch viele Menschen übrigens.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, das sind auch so Kindheitserinnerungen für Sie. Wie sahen die denn aus? So, dass da ein Tankwart flitzte und machte? Oder was sind denn so die Bilder, die Sie erinnern?
Ja, es sind eben diese Momente der Tankstellen, die völlig anders sind als alle anderen Gebäude. Ja, da fährt man hin, da tankt man auf, da schöpft man irgendwie auch Luft. Ja, und alle sind im Auto, Vati, Mutti sind alle irgendwie rege unterwegs und haben plötzlich so Zeit innezuhalten. Und dann kam der Tankwart und hat im Grunde aufgetankt. Das waren besondere Momente, die irgendwie faszinierend waren. Weil auch die Farben der Tankstellen ja immer besondere waren. Ja? Das Rot-Gelb oder Gelb-Rot vielmehr, der Minol, war ja schon irgendwie besonders und hatte auch Leuchtkraft im Alltagsbetrieb.
Jetzt können wir sagen dazu, dass Sie nicht in der DDR geboren wurden, stimmt das?
Genau, das ist richtig. Ich bin seit den 70er Jahren immer wieder dort gewesen und habe dort sicherlich viele Dinge auch erlebt. Von daher kann ich das sehr gut alles nachvollziehen. Aber ich habe mich selbstverständlich mit den Dingen über die gesamte Landschaft im Grunde beschäftigt und verschiedene Unterschiede natürlich auch zwischen Ost und West erleben können. Man muss wiederum sagen, dass egal wie die Tankstellen dort aufgebaut waren, sie basierten alle eigentlich im Grunde im Tankstellennetz auf den 30er Jahren, ganz gleich, ob in der DDR oder im Westen.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Sie haben natürlich jetzt dann den Blick quasi auf beide Seiten werfen können. Wenn wir explizit auf die Tankstellen im Osten schauen, wie viele Tankstellen gab es denn überhaupt so grob in der DDR? Weiß man das?
Ja, wir haben sicherlich um die 1300 Tankstellen gehabt in allen Bezirken. Wobei man sagen muss, die größte Dichte war in Sachsen. Dort haben wir um 1970 rund 475 Tankstellen. Allein im Bezirk Dresden waren es 180. In Leipzig Bezirk hatten wir 188 und Karl-Marx-Stadt nicht ganz so viele. Also das war schon eine erhebliche Anzahl, wobei alleine in Dresden selber 47 Tankstellen waren, 10% der gesamten sächsischen Tankstellen. Also daran kann man sehen, es gab auch eine große Dichte, die sicherlich herrührte aus den 50er, 60er Jahren, als das Tankstellennetz noch nicht modernisiert war von der Minol, sondern sehr stark auf den Tankstellen, auf den Gehwegpumpen der 30er, 40er Jahre basierte. Das war natürlich alles Aral, das war Esso, das war die Shell, das war vor allen Dingen auch Leuna, Gasolin. Die wurden im Grunde in den 50er Jahren kurzerhand umlackiert. Man kann heute noch auf vielen historischen Bildern sehen, dass es die Markensäulen waren, die aber dann in gelb-rot lackiert waren und den Minol-Schriftzug trugen.
Wer oder was entschied denn überhaupt, wo eine Tankstelle hinkam? Also nach welchem Muster wurden die denn gebaut? Warum vielleicht in Dresden so eine Dichte und woanders weniger? Wie liefen das ab?
Also man muss dazu sagen, es gab Niederlassungen. Für die Minol war es im sächsischen Bereich Dresden, die zuständig waren. Es waren hauptsächlich die Ortseingangsstraßen, wichtige Knotenpunkte. Die waren sicherlich schon in den 30er Jahren definiert worden, weil das Straßennetz war halt in den Nachkriegsjahren ähnlich, trotz der Kriegszerstörung in den großen Städten. Und dann hat man sich natürlich in vielen Teilen der Bezirke auch auf die Standorte gestützt, die noch vorhanden waren, das technische Equipment genutzt, was in den 50er Jahren nahezu unverändert und auch noch technisch funktionstüchtig waren, sodass man im Grunde dann erst in den 60er Jahren in der Lage war, neue Standorte zu finden. Dort wurde es dann auch so gehandhabt, dass die Minol für die gesamte DDR ein Systemkonzept vorgestellt hat von 5 Tankstellentypen, die dann je nach Größe des Ortes oder des Standortes entsprechende Kapazitäten schufen, um Fahrzeuge zu versorgen. Man muss immer allerdings dazu sagen, es reichte nie aus, um der Nachfrage gerecht zu werden. Es gab immer Schlangen, bis zu 40, 50 Autos, beispielsweise in Schwarzenberg im Erzgebirge, wie der Tankwart jener Jahre erzählt, die sich durch den Ort schlängelten, waren eher die Regel als die Ausnahme.
Woher kam denn der Sprit für die Tankstellen? Hat man fertig importiert? Hat man in der DDR hergestellt?
Ja, man hatte Raffinerien, natürlich in Schwedt, in Leuna, die letztlich dafür sorgten, dass das importierte Öl zu Benzin wurde oder halt als Dieselkraftstoff bereitgestellt wurde. Dann hatte man entsprechende Tanklager, die regional, vor allen Dingen auch in den Bezirken, aufgebaut waren. Auch da gab es ja sowohl Vorkriegs- als auch Nachkriegsbauten, die im Grunde dann für die regionale Versorgung Tankwagen zuständig waren. Es gab in den 60er Jahren ungefähr 1100 Tankwagen in den Bezirken der DDR, die dafür sorgten, dass alle Orte bedient werden konnten.
Von wem haben wir Rohöl abgenommen früher, die DDR? Wo kam das her?
Ja, das war vornehmlich russisch importiertes Öl. Das hatte natürlich auch in wesentlichen Teilen militärische Bedeutung, weil die Kraftstofflager natürlich auch für den entsprechenden Kriegsfall bereitstehen sollten und Kraftstoff bunkern sollten, sodass da im Grunde es eine Versorgung gab, die einigermaßen, wenn man so will, bedarfsgerecht war. Wobei man nicht vergessen darf, auch zu DDR-Zeiten wuchs der Bedarf an Autos und der Bestand an Kraftfahrzeugen immer mehr. Die Fahrzeuge wurden ja selten verschrottet, sondern immer wieder neu aufgebaut. Und so hatten Trabis und Wartburgs eine sehr lange Lebensdauer und der Bestand ist bis zu Wendezeiten von Jahr zu Jahr eigentlich gewachsen. Damit auch natürlich die Nachfrage nach Kraftstoff, klar.
1949, schon wurde Minol gegründet, so habe ich es gelesen. Was genau war denn eigentlich jetzt Minol? Wer jetzt nicht Bescheid weiß, was darf er sich dann vorstellen?
Ja, im Grunde war es eine Monopolgesellschaft, die den Auftrag hatte, die gesamte Kraftstoffversorgung der DDR sicherzustellen. Der VEB Minol saß am Alexanderplatz mit seiner Zentrale in Berlin, hatte regionale Niederlassungen, die für die Betreuung und Versorgung der einzelnen Bezirke zuständig war und im Grunde Monopolist war und der einzige Kraftstoffversorger, den die DDR hatte.
Gab es in der DDR also nur Minol?
Es gab nur Minol. Das war letztlich der volkseigene Betrieb. Und es gab dann auch am Ende nur diesen gelb-roten Markenkraftstoff, den man dort dann auch an den Tankstellen und Rasthöfen sehen konnte. Das war eine ja, flächendeckende Marktstruktur, die man hatte. Es gab im Grunde auch keinen Wettbewerb, sodass jeder im Grunde gezwungen war, auch bei der Minol zu tanken. Und das machte am Ende auch den hohen Bekanntheitsgrad der Marke Minol bis nach der Wende aus. Jeder kannte die Marke, es war vielleicht sogar die bekannteste der DDR.
Und gab es Minol nur in der DDR?
Minol gab es bis zur Wende nur in der DDR. Es war letztlich eine eigene Gründung. 1949 wurde die Minol letztlich gegründet, wie Sie richtigerweise erwähnt haben. Und von daher wurde nacheinander das Tankstellennetz erweitert und aufgebaut. Also schon eine spannende Angelegenheit, aber eine, die natürlich insofern staatstragend war, weil sie unerlässlich war. Das Pkw-Geschehen, damit ein Stück mobiler Freiheit der Menschen zu DDR-Zeiten, stützte sich auf die Versorgung durch die Minol AG.
Wurde im VEB Minol nur in Anführungszeichen der Sprit verarbeitet oder auch andere Dinge, die man aus Öl herstellen kann?
Tatsächlich war es so, dass es einen ganzen Katalog voll Schmierstoffe gab. Es gab Öle sicherlich, die unter dem Markennamen Adinol beispielsweise sehr gut bekannt verkauft wurden. Aber auch Schmierstoffe für Maschinentechnik beispielsweise war Land auf, Land ab üblich. Also es war im Grunde ein Rundumversorger, der da unterwegs war, der da nicht so für den üblichen Kraftfahrer sichtbar war. Aber in den VEB-Betrieben, die sehr stark bewegliche Maschinen hatten, waren Schmierstoffe natürlich unerlässlich und wurden auch von Minol geliefert.
Jetzt haben wir schon gehört, der Kraftstoff wurde in der DDR hergestellt. Wie genau entstand denn der Sprit? Ähnlich auch wie heute? Also vom Verfahren her, ist das ähnlich gelaufen?
Das Verfahren in der Raffinerie ist ein ähnliches gewesen. Das war im Grunde weitgehend ausentwickelt, sodass die Qualitäten sicherlich nicht unbedingt dem Weststandard immer gerecht wurden. Aber das war nicht so das Problem. Es hat funktioniert. Also es war ein funktionabler Kraftstoff, der insbesondere dann auch durch die Nutzung von Trabant und Wartburg ja noch als Gemisch genutzt wurde. Es wurde nicht das reine Benzin getankt, sondern es wurde Gemisch getankt. Meist 1:50, also ein Teil Öl, 50 Teile Benzin. Beim 26-Liter-Tank kann man sich ausrechnen, war das ungefähr ein knapper halber Liter für den vollen Trabant-Tank. Und damit ging es gut durch die Straßenlandschaft, ja.
Welche Spritsorten gab es denn überhaupt in der DDR? Liebe Freunde haben nämlich mir erzählt, dass sie auch mal, ich zitiere, Russensprit getankt haben oder auch Katalyt damit gefahren sind. Was waren das alles? Was gab es denn alles? Gemisch haben wir auch schon gehört.
Ja, genau. Also es war sicherlich bis in die 70er Jahre der VK 79 durchaus üblich. Der wurde später dann in den frühen 80er Jahren eingestellt. Dann gab es den VK 88, der entsprach ungefähr dem Normalbenzin heutiger Prägung. VK 92 war schon extra Kraftstoff, der eine höhere Qualität hatte. Und später dann gab es auf den Transitstrecken natürlich auch bei den Intertankstellen auch den klassischen Superkraftstoff, der aber nur mit Westmark bezahlt werden konnte. Und es gab natürlich den Dieselkraftstoff, der ebenfalls vornehmlich dann halt für den Lkw-Verkehr genutzt wurde. Der VK 88 Sprit, der quasi dem Normalkraftstoff entsprach, lag bei 1,50 Mark und der VK 92, also Extrakraftstoff, lag bei 1,65. Zusätzlich kam natürlich bei Wartburg und Trabant noch das Ölgemisch hinzu. Ja.
Welche Fahrzeuge mussten denn was tanken? Also wir haben schon gehört, Diesel für Lkw, Gemisch meistens im Trabi. Wie war das so aufgeteilt? Was hat der Wartburg getankt zum Beispiel?
Der Wartburg hatte auch Zweitaktmotoren und damit ebenfalls die Notwendigkeit, Gemisch zu tanken. Die Tanksäulen waren auch so ausgestattet, dass man direkt an der Tanksäule umstecken konnte. Man musste nicht besonders die Dose Öl in den Sprit reinmengen. Das war bei einzelnen kleinen Tankstellen noch üblich. Das ging hinterher automatisch. Da waren im Grunde zwei Leitungen, die zur Zapfpistole führten und das Gemisch dann direkt in den Tank brachten. Das war gängige Praxis und hat keine Probleme bereitet. Alle anderen Fahrzeuge fuhren dann entsprechend den VK 88 als Normalbenzin oder den VK 92 schon als Extrakraftstoff, sodass man da gut unterwegs war. Galt übrigens auch für die Motorräder und Mopeds, die in wesentlichen Teilen Zweitaktöl zugesetzt bekamen. Also das war schon grob aufgeteilt auf die Marken, die Umgehensweise damit, ja.
Dann haben mir die Freunde auch erzählt, dass aus Mangel ganz gern auch mal was abgezweigt wurde, wenn denn was da war. Man hat also die Gunst der Stunde genutzt und das nicht nur an der Tankstelle, sondern vielleicht auch mal von der Baustelle was mitgenommen. Weiß man darüber was? Ich sag mal über so Selbstbeschaffungsmaßnahmen?
Also es gibt sogar einen Polizeiruf 110, der aus den 70er Jahren ist, der das Thema zum Inhalt hat. Es gab die sogenannten Tankkreditscheine, die genutzt wurden von Unternehmen beispielsweise, Betrieben, Institutionen, Behörden, wo im Grunde der Fahrer des Postwagens oder des Baustellenfahrzeuges zur Tankstelle gefahren ist, aufgetankt hat und lediglich Tankkreditscheine ausfüllen musste. Und da gab es natürlich auch zum Teil so Mitnahmeeffekte, die zweifellos eher die Ausnahme als die Regel waren. Aber richtigerweise, es gab die Geschichten, wo abgezweigt wurde. In den 50er Jahren beispielsweise gab es auch Gerichtsverfahren, die zum Nachteil der volkseigenen Betriebe im Grunde geführt wurden, weil der Tankwart beispielsweise mit seinen Kunden entsprechende Geschäfte machte, die illegal waren. Zum Beispiel wurden damals russische LKWs verwandt, die keinen Kilometerzähler hatten, damit auch man nicht nachweisen konnte, wie viel Sprit denn überhaupt getankt und dann anschließend verfahren wurde. Da waren natürlich so Lücken im Ablauf gerne dann offengelegt, um genutzt zu werden für irgendwelche Machenschaften, die natürlich illegal waren, klar.
Gab es eigentlich früher mehr Sorten Sprit als heute?
Nein, das kann man nicht sagen. Also der Dieselkraftstoff war im Grunde für den Lkw-Verkehr gesetzt. Ansonsten gab es ja den klassischen Normalkraftstoff, den VK 88 und den besseren, den VK 92. Also das war sicherlich üblich auf die Geflogenheiten und die Motorleistung der einzelnen Typen eingestellt. Aber das war eher gleich, muss man sagen. Wenngleich die Qualität im Westen vielleicht einige Prozentpunkte besser war, was auch dazu führte, dass an den Intertankstellen dann offiziell auch Westkraftstoff zu tanken war, gegen Westmark natürlich. Aber das war schon rein von der Menge der Kraftstoffsorten nahezu identisch.
Hat man in der DDR eigentlich auch nach Alternativen geforscht?
Ja, es gab immer wieder Versuche, was zu unternehmen, aber am Ende war der VEB Minol getrieben durch die Alltagsbeschaffung. Man benötigte halt den Kraftstoff, der da notwendig war und der mit den normalen Mitteln bereitzustellen war. Es war wenig Luft, neue Ressourcen zu schaffen, um Neues auszuprobieren. Man war froh, dass man im Grunde die Dinge nach vorne bringen konnte. Es gab eine Aufbruchszeit Anfang der 60er Jahre. Damals hat man neue Tankstellentypen geschaffen. Den Tankstellentyp 1, der individuell war, aber dann die Tankstellentypen 2 von der ganz großen Tankstelle mit 2 Tankinseln, zum Teil 6 Tanksäulen, bis hin zum Tankstellentyp 5, der eher für die dörfliche Struktur genutzt werden konnte. Und es gab eher so Versuche, die Tankstellenabwicklung zu verbessern. Dann gab es den sogenannten Schnelldienst seit Mitte der 60er Jahre. Es war ja zu DDR-Zeiten üblich, bei der Minol sich betanken zu lassen vom Tankwart selber, der auch direkt am Auto kassierte. Man ging also nicht ins Tankwarthäuschen, sondern der Tankwart war mobil unterwegs um die Tankinseln herum, um die zu bedienenden Autos. Und der Schnelldienst, der dort initiiert wurde, mehr oder weniger erfolgreich, sollte letztendlich einen reibungsloseren Ablauf schaffen, indem man das zu zahlende Geld direkt bereithielt. Also nicht, dass der Tankwart noch Geld wechseln musste, sondern dass man genau gesagt hat, ich tanke jetzt für 30 Mark und dann konnte man im Grunde auch für 30 Mark tanken, gab die 30 Mark und war dann direkt weg und gab den Tankplatz frei wieder. Man versuchte, die Abläufe zu optimieren. Es gab auch Versuche, die Zapfpistolen von der Tankstellendecke hängend zu lassen. Also man hatte im Grunde unter dem Tankstellendach eine freie Fläche, wo man im Grunde den Zapfschlauch herunterziehen konnte und das Auto betanken sollte. Auch das sollte die Abläufe optimieren, hat aber letztlich nicht einen wirklichen Vorteil gebracht. Es gab im Grunde eine wesentliche Station in Berlin, in Osten Berlins. Die wurde aber letztlich nicht multipliziert auf die gesamten Bezirke der DDR.
Was hat denn das Benzin überhaupt gekostet früher?
Ja, der Normalkraftstoff lag über Jahrzehnte bei 1,50 Mark, der VK 92, also der Extrakraftstoff, bei 1,65 Mark und der Diesel ebenfalls bei 1,65 Mark. Der vorherige qualitativ schlechtere Kraftstoff, der VK 79, der dann eingestellt wurde in den frühen 80er Jahren, lag bei 1,40 Mark. Aber die Stabilität der Spritpreise war anders als im Westen über viele Jahre gewährleistet. Also es war planbar. Diese Wellenbewegungen, die man ansonsten hatte, sind im Grunde in der DDR für den Kraftfahrer nicht spürbar gewesen. Also schon gar nicht die Ölkrise, die man im Westen ja 1973 erlebt hat, hatte nur minimale Auswirkungen auf die DDR. Der Versorgungsgrad war schon immer je nach Standort auch kritisch, aber die Tankwarte, das waren auch Typen, die zufassen konnten, die ihre Beziehungen nutzten, wollten natürlich auch immer sehen, dass ihre Tanks, das waren ja 20.000, 30.000 Liter Tanks unter der Tankstelle, voll waren, damit sie ihre Kunden bedienen konnten. Sie waren ja auch irgendwie Helden der Straße, wenn man so will. In ihren Orten kannte sie jeder, weil jeder ja irgendwie an dieser einen oder der anderen Tankstelle vorbeifahren musste und auftanken musste. Also das war schon ein mittelbar funktionierendes System, was aber in den 60er Jahren, in den ausgehenden 60er Jahren hin in die 70er Jahre schon schwieriger wurde, weil der Zustand der Tankstellen, aber auch der Tankläger im Lande schwieriger wurde. Also der Bestand an neuen Tankstellen wuchs nicht so schnell wie der Alterungszustand der alten Tankstellen.
Jetzt haben wir schon gehört, ein Kraftstoff wurde auch wieder eingestellt. Wie hochwertig war denn überhaupt der Kraftstoff in der DDR? Man hört ja auch immer, dass es fürchterlich gestunken hat, wenn der Trabi vorbeifuhr. Lag das auch am Sprit oder am Gemisch?
Also in wesentlichen Teilen war das natürlich der Effekt des Benzin-Öl-Gemisches. Die blauen Nebel, die man am Auspuff des Trabis oder des Wartburgs sah, war im Grunde das Öl, was mit verbrannte. Der Verkaufszustand des Kraftstoffs war sicherlich nicht so hochwertig, wie er im Westen war, aber es reichte für den Betrieb der Autos absolut aus. Das war in Ordnung.
Jetzt kann ich mich erinnern, dass meine Mama mal erzählt hat, wie sie mit den letzten Tropfen Sprit von einem Bahnübergang mitschieben noch bis vor die Tankstelle kam und dann wurde die Kette genau vor ihr zugemacht. War Benzin Mangelware in der DDR? Wenn ja, wie sehr denn eigentlich?
Also erstmal glaube ich, ist es der Effekt der Kette, der dann Platz griff, wenn der Tankwagen kam, um wieder die Tanks zu befüllen. Dann war es aus Sicherheitsgründen nicht zulässig, weiter Autos zu betanken. Dann wurde die Kette vorgespannt und die Kunden mussten einfach warten. Das dauerte dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann ging es weiter. Es gab natürlich auch den Effekt, dass die Kette vorgespannt wurde, wenn der ein oder andere Tank für das VK 88 oder VK 92 dann leer war, dass man zum Teil die entsprechende Tankinsel sperrte und nur limitierten Mengen rausgab. Das gab es auch. Aber es war schon so, dass Geduld gefragt war. Also dem Autofahrer in Sachsen und in anderen Bezirken wurde in wesentlichen Teilen Geduld abverlangt, weil es eben nicht so war, dass es überall 4, 6 oder 8 Tanksäulen gab, wie es heute Standard ist, sondern eben nur 2. Und die mussten sich dann 40 oder 60 Autos teilen und das dauerte halt eine Weile. Und wenn dann die Kette vorgespannt wurde, wurde letztlich die Wartezeit und damit die Schlange noch länger.
Hatten die Tankstellen auf den Transitstrecken, hatten die ein größeres Spritkontingent als normale Tankstellen?
Also richtig ist, dass die Intertankstellen, die insbesondere in den späten 70er und dann in den 80er Jahren ganz massiv ausgebaut wurden, durch die Versorgung ja, der vielen durchreisenden Autos, die alle im Grunde Weststandard hatten, eine bessere Ausstattung boten, insbesondere dann auch diesen Westkraftstoff angeboten hatten, damit diese auch empfindlichere Motoren keinen Schaden nehmen konnten durch nicht so reinen Sprit oder Kraftstoffe, wie man sagen könnte. Sodass dort die Versorgung sicherlich eine bessere war. Das war so und vor allen Dingen natürlich auch größere Kapazitäten da waren, dass die Wartezeiten nicht allzu lang waren, weil sich sonst natürlich die Staus in Richtung Autobahnfahrspur bewegt hätten. Da hatte man schon vorgesorgt und am Ende auch ein flächendeckendes Netz von funktionierenden Intertankstellen geschaffen, die natürlich auch, muss man sagen, eine Deviseneinnahme waren, weil man idealerweise dort dann auch mit Valuta bezahlte, also mit D-Mark oder im Norden der Republik dann mit Kronen, wenn die Schweden rüberkamen und die Transitstrecke in Alpenrichtung beispielsweise befuhren. All das spielte schon auch eine politisch-wirtschaftliche Rolle. Ja, das ist richtig.
Westdeutsche Autofahrer mussten in D-Mark zahlen an den Transitautobahnen. A, stimmt das? B, war das zwingend wirklich?
Also Transit bedeutete ja, dass die Autofahrer aus dem Westen die Transitstrecke nicht verlassen konnten und damit im Grunde auch keinen Umtausch in Ostmark leisten mussten. Im Umkehrschluss bedeutet das, sie hatten nur Westmark zur Verfügung und mit der mussten sie dann auch zwangsläufig bezahlen. Für den Westreisenden, der seine Verwandten besuchte, für den gab es Minol-Tankgutscheine, die konnte er vorher auch erwerben, zu D-Mark, und er konnte dann mit diesen Gutscheinen auch zahlen. Das war kein Problem.
Wenn man jetzt in D-Mark zahlen musste, wissen Sie, wie viel das dann kam, so ein Liter?
Das war fast umgerechnet D-Mark wert. Ansonsten hätte man ja irgendwo einen Tauschkurs haben können, aber das war sicherlich auch von Staats wegen nicht gewollt. Also da ging es schon darum, harte D-Mark einzutreiben, aber die Spritpreise bewegten sich nicht deutlich über Westniveau dann auch. Also kann man nicht sagen, dass das eine Abzocke war oder so, das sicherlich nicht. Aber klar, Autobahnkraftstoff war immer teurer, auch im Westen. Und an den Intertankstellen wurde dann natürlich auch durch die besondere Situation auch der Kraftstoff entsprechend dann verkauft, ja.
Wenn wir auf Minol schauen, dann ist ganz vielen bestimmt auch der Pirol im Gedächtnis und erscheint vor dem Auge. Wissen Sie, warum ein Pirol? Was hat es denn mit dem freundlichen Blaumann auf sich gehabt?
Ja, der Pirol war eine Schöpfung der 60er Jahre, ein Sympathieträger, wie das Messemännchen der Leipziger Messe. Es hatte nahezu jede Marke der DDR irgendeine Figur zu eigen, die charaktertragend war. Der Pirol war ein freundlicher oder ist ein freundlicher Vogel, der immer vor sich hin pfeift. So erscheint er ja auch in der Figur. Und ja, die wurde im Grunde als Dienstleister interpretiert und fand sich dann auch in den 60er Jahren in den 1000 Teletipps als Zeichentrickfilm wieder. Die waren sehr beliebt. Das war das Werbefernsehen des Fernsehens der DDR, wenn man so will. Und dort wurde er dann auch quasi mit Leben erweckt. Allerdings gab es ihn auch in vielen Darstellungen, in den Ratgebern, die Minol herausgegeben hat für die Kunden, aber auch an verschiedenen Schildern, die für Aufmerksamkeit sorgen sollten. Es war auf jeden Fall ein Sympathieträger, der trug ja auch vorne in seiner Tasche immer noch einen Schraubenschlüssel, also so der Charakter des Helfers in der Not, den er hatte, aber ein freundlicher Gesell, wenn man so will.
Sie haben ja auch ein Buch über unser heutiges Thema geschrieben. Der Pirol an der Zapfsäule, deswegen komme ich auch drauf. Darin spielt der Tankwart auch eine besondere Rolle. Wir haben auch schon vom Tankwart heute gehört. Welche Rolle hatte er denn? Was war denn das für ein Mensch?
Ja, er war sicherlich ein ausgeprägter Servicedienstleister. Er war ein Kommunikator, wenn man so will. Die meisten Tankwarte sind als gut gelaunte Dienstleister den Menschen in Erinnerung, weil sie immer irgendwie einen flotten Spruch auf der Lippe hatten. Einige waren eher muffig, das entspricht vielleicht auch dem persönlichen Charakter des Einzelnen. Aber generell Hilfsbereitschaft war vorausgesetzt und wurde auch geboten. Wenngleich die Minol-Tankstellen zu DDR-Zeiten außer ein Öl- und Waschsortiment, ein Pflegesortiment, nichts anderes bereitstellten. Es gab keine Schokoriegel beispielsweise, es gab auch keine Autoreifen dort zu kaufen. Das waren so die Dinge, die es nicht gab. Die waren dann in anderen Versorgungseinrichtungen zu bekommen. Aber er war in jedem Fall ein Mensch, der den Kunden auf Augenhöhe begegnete. Der ans Auto kam, der die Tankklappe öffnete, der den Zapfhahn in den Tank brachte und am Ende kassierte. Und weil es im Grunde ja auch eine Monopolstellung war, die der Minol-Tankwart hatte, war er auch allgemein bekannt, ja. Ich nehme mal den Ort Schwarzenberg, da gab es hier Tankstellen. Da waren die Akteure bekannt und sie waren irgendwie wichtig und man behandelte sie auch freundlich. Ja, so. Das war Usus und vor dem Hintergrund waren Tankwarte durchaus auch beliebt.
Wie wurde man denn Tankwart? War das richtig ein Lehrberuf, also in dem Sinne?
Also es war so, dass vielfach es Kfz-Autoschlosser waren, die dort zum Teil bei der Minol angestellt waren, zum Teil aber auch Betriebe führten, die letztlich ja als Lizenznehmer, wenn man so will, da unterwegs waren und Kraftstoff-Literprovision von 3 Cent, vielmehr 3 Pfennig, verdiente. Das war im Grunde die Situation. Tankwart als Lehrberuf gab es dann auch späterhin. Aber der große Anteil derer, die da beschäftigt waren, hatten vorher eine Kraftfahrzeug-Schlosser-Ausbildung beispielsweise gemacht, ja.
Jetzt haben wir schon gehört, Reifen gab es zum Beispiel jetzt nicht unbedingt. Gab es an den Tankstellen gar keine anderen Verkaufsgüter außer Sprit, so wie man das heute kennt? Nicht mal eine Bockwurst?
Nicht mal eine Bockwurst und nicht mal ein Schokoriegel. Also es war schon sehr limitiert auf das Thema Kraftstoffbetankung. Wenn man an die Autobahn fuhr, gab es eine ganz klare Zweiteilung. Der Kraftstoff für das Auto wurde an der Minol-Tankstelle gekauft. Die Versorgung für die Passagiere gab es bei der Mitropa nebenan. Also da gab es eine ganz klare Zweiteilung, das spielte und griff ein bisschen ineinander, aber die Aufgabenstellung war klar formuliert und wurde auch nicht aufgeweicht. Räder beispielsweise oder Ersatzteile im größeren Umfang gab es dann im Fahrzeughaus. Da gab es nur selten Berührungspunkte, mal, und das war dann auch eher so ein Thema unter der Hand, wurden auch Autoreifen schon mal besorgt. Aber im Grunde gab es vornehmlich Öl- und Wagenpflegemittel. Globo ist da die große Marke, die zu DDR-Zeiten den entsprechenden Reinigungsschaum für die Autowäsche bereitstellte. Also es wurden alle möglichen Dinge rund um die technische Bereitstellung eines funktionsfähigen Autos verkauft. Das waren sicherlich die Glühbirnen für die Scheinwerfer, das waren die Zündkerzen vom Typ Isolator, die dort verkauft wurden. Die Wagenpflegemittel, Globo sagt jedem heute was. Alles darüber hinaus war für das Auto selbst im Fahrzeughaus nebenan oder in der Stadt selber zu besorgen. Das gehörte nicht zur Aufgabe des Tankwarts. Also der hatte schon eine konkrete Dienstleistung, die vornehmlich Service und Mobilität bedeutete.
Was wurde aus Minol?
Ja, nach Wendezeiten hat sich das Bild etwas gewandelt. 1993 wurde die Minol ja dann von der Elf Aquitaine, einer französischen Staatsgesellschaft, übernommen. Schon vorher hatte die dann als AG umfirmierte VEB Minol ein neues Corporate Design geschaffen. Viele erinnern sich noch an die purpurvioletten Tankstellen, die dann umgerüstet, umgeflaggt wurden, weil die Shell im Grunde ihre gelb-roten Farben aus Vorkriegszeiten zurückhaben wollte und dort Markenrechte angemeldet hatte. Und diese Tankstellen reduzierten sich dann relativ schnell, weil viele Tankstellen Standorte wirtschaftlich nicht zu betreiben waren oder aus umwelttechnischen Gründen im Grunde nicht mehr zeitgerecht waren. So haben wir im Grunde alleine in der Zeit von 93 auf 94 einen Verlust von Tankstellen in einer Größenordnung von 100 Stück, 100 Standorten in allen Bezirken. Bis zum Jahr 94 hat sich der ursprüngliche Minol-Tankstellenbestand von knapp 1300 Stationen auf 670 halbiert. Da kann man sehen, welche Erosion passierte, aber gleichzeitig kamen ja auch neue Tankstellen, auch der Westmarken, die dann wieder zurückkehrten nach Ende der DDR, hinzu, sodass sich, muss man sagen, in der ersten Hälfte der 90er Jahre ein ebenso buntes Tankstellenbild in der DDR ergab oder in den neuen Bundesländern ergab, wie es in der gesamten dann vereinten Bundesrepublik an der Tagesordnung war. All die Bundesrepublik geprägt hatten, hatten ja plötzlich innerhalb der Marktwirtschaft einen neuen Markt, den sie erobern wollten. Und gleichzeitig hatte die Minol AG jetzt in Händen der Elf Aquitaine mit Wettbewerbern zu kämpfen. Die Monopolsituation war spätestens 1990 Geschichte. Ab da wurden Kooperationen gefahren und man hatte die Vielfarben dann auch kleinerer Stationen, Fina, Agip, all diese Marken, die heute noch existent sind, plötzlich im Straßenbild vorhanden. Alle haben sehr viel Geld investiert, um wirklich nagelneue Tankstellen zu machen. In der ehemaligen DDR gab es in den 90er Jahren das beste Tankstellennetz Europas. Es waren nahezu alle Stationen neu gebaut oder neu umgebaut worden, dann von der Minol, von der ehemaligen Minol. Und ja, in den 90er Jahren veränderte sich dann das Bild so, dass die neue Elf Aquitaine, die dann zur Total Fina wurde, immer mehr die Tankstellen umflaggte auf eigene Marken und den Spaß an der Minol, die vornehmlich natürlich Bekanntheitsgrad in der ehemaligen DDR hatte, verlor. Und heute wissen wir, es gibt nur noch 2-3 Referenzbetriebe, um die Markenrechte zu halten, aber der zuletzt purpurviolette Auftritt ist Geschichte.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Es gibt ja schon noch Tankstellen, wo man diesen Schriftzug Minol lesen kann. Unter anderem in Heidenau und auch im Norden und sogar eins in Pleidelsheim. Die gibt es wohl noch, allerdings nicht viel. Sie sagen, das ist so zum Erhalt der Markenrechte.
Genau so. Also die Tankstellenkonzerne haben ja Marken geschaffen, die mit Farben zu tun haben, die mit Schriftzügen zu tun haben. Und dieses Markenbild muss man, um den Markenschutz zu gewährleisten, im Alltag halten. So sagt es das deutsche Markenrecht. Also man muss sie erfahrbar machen und das nicht nur an einem Tankstellenort, sondern idealerweise an mehreren, um die Beweisführung anzutreten. Deshalb gibt es diese Tankstellen noch, aber für sie wird keine Werbung gemacht. Sie sind im Grunde ein Stück existenter Ostalgie geblieben. Aber es ist immer wieder schön, sie zu sehen, weil sie viele Erinnerungen wecken an eine Umbruchszeit. Die klassische Tankstelle mit Minol-Schriftzug in Gelb-Rot, wie sie bis 1990, bis kurz nach der Wende, überall zu sehen waren, die gibt es freilich nicht mehr.
Jetzt fahre ich manchmal an Fürstenwalde vorbei und komme da an einer sehr, das ist, finde ich, eine sehr schöne Tankstelle. Die muss aus den 30ern stammen. Ich glaube, die stammt aus den 30ern. Und die steht auch unter Denkmalschutz. Früher war sie wirklich genutzt, wurde betankt. Gibt es noch mehr von so Tankstellen in ganz Deutschland, die unter Denkmalschutz jetzt stehen, weil sie eine bestimmte Architektur auch vorweisen?
Also Fürstenwalde ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein sehr exponierter Bau, sehr auffälliger Bau, den man Gott sei Dank unter Denkmalschutz gestellt hat. Es gibt auch kleinere Tankstellen in vielen Orten noch der unterschiedlichen Bundesländer, die meist nicht mehr bewirtschaftet werden, manchmal umgewidmet werden als Kiosk oder als Gastronomie. Gibt es noch einzelne Stationen. Aber es gibt durchaus auch eine Reihe von Baudenkmälern, die es verdient haben, erhalten zu werden, weil sie zumeist, wie in Fürstenwalde auch, aus den 30er Jahren stammen. Das ist schon ein Stück Erinnerungskultur an eine technische Entwicklung, eine Mobilisierung, Automobilität von vielen Jahrzehnten, die ja gerade jetzt auch in Zeiten der E-Mobilität völlig im Umbruch ist. Ja, Tankstellen werden in 10 Jahren ganz anders aussehen, viele wird es nicht mehr geben. Und vor dem Hintergrund ist es sicherlich schon besonders, dass man heute und schon seit vielen Jahren damit beginnt, historische Gebäude in allen Bundesländern, ob kleinere oder größere, als Baudenkmäler festzuschreiben und zu erhalten. Ja, das ist so.
Was ist denn Ihre liebste Erinnerung an, wie Sie sagten, Kindheitserinnerung auch an die Tankstellen früher? Was ist denn da so das Schönste, an was Sie sich erinnern?
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir bei einer Tankstelle vorgefahren sind und der Tankwart damals einen Pappbogen reinreichte, mit dem man eine Tankstelle ausschneiden und zusammenbasteln konnte, zusammenkleben konnte. Das war sicherlich etwas, wo man dann zu Hause sofort die Schere rausgeholt hat. Das war oft filigrane Arbeit, aber wo man dann auch sehr schön spielerisch tätig werden konnte, sozusagen dieses Erlebnis des Leuchtturms der Landstraße ins eigene Zimmer holen konnte.
Ja, das klingt schön. Herr Biene, dann vielen, vielen Dank für den wunderschönen Tankausflug heute und dass Sie uns so schöne Erinnerungen auch erzählt haben und die mit uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Mir hat es auch Spaß gemacht, Ihnen
zu berichten. Danke.
Danke Ihnen.
Ja, tschüss.
Den Teletipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minolpirol. Zum Beispiel hier. Wer Zweitakt fährt, sein Fahrzeug mit Gemisch ernährt. Nun kann ein guter Motormagen zwar jede Sorte Öl vertragen, doch wird ihm langes Leben winken, bekommt er Hü-Z-Öl zu trinken. Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl ist immer der Minolpirol.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema von Minol bis Pirol, das Tanken in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Dranbleiben, Spaß am Sport, einen Podcast der ARD. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.